Ja, freue mich über euch oder über ihr Interesse und werde versuchen, meine Gedanken jetzt in knapp einer Stunde zu entwickeln. Die Art des Vortrags ist dadurch bestimmt, ich könnte das so erklären, es ist eine Art Bericht aus laufender Forschungsarbeit. Und es ist auch wichtig, in den Fragen, die uns jetzt beschäftigen, in den Fragen nach der Möglichkeit einer Systemalternative zum Bestehenden, da ist es auch gut, wenn man eine forschende, offene Haltung einnimmt. Also, das möchte ich jetzt versuchen. Und der Vortrag hat eigentlich drei Komponenten. Im ersten Teil werde ich versuchen, eher kursorisch den Gedankengang, den Gedankenweg aufzuzeigen. An der entscheidenden Stelle geht es darum, die Möglichkeit einer alternativen systemischen Ordnung zu erläutern, zu analysieren. Das ist der entscheidende Punkt, wo ich mir etwas mehr Zeit lassen möchte. Und im Ausblick möchte ich dann sehr konkrete programmatische, politische Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Einige wichtige Punkte, die wirklich Eingriffsmöglichkeiten bieten, um auf dem Weg vorwärts zu gehen. Also zunächst zur Einführung in den Gedankenweg und in den Grundgedanken. Ich beginne mit dem Hinweis auf die historische Situation, auf unsere Wahrnehmung des historischen Orts, an dem wir stehen. Das ist der entscheidende Ausgangspunkt. Und alle anderen Überlegungen haben eigentlich keinen anderen Sinn, als diese historische, gesellschaftsgeschichtliche Wahrnehmung, wo stehen wir heute, welche Möglichkeiten stehen offen, das konkreter zu machen. Aber am Anfang vielleicht die entscheidende These, dass das, was uns heute beschäftigt, eine Systemkrise ist. Und das ist das Wort Systemkrise, ist das, was im öffentlichen Diskurs heute ausgeklammert ist. Man spricht von der Umweltkrise, von der Ernährungskrise, von der Finanzkrise, von der Wirtschaftskrise. Aber das Wort Systemkrise ist das am besten vermiedene Wort in dieser ganzen Debatte. Und genau an dem Punkt möchte ich einsetzen und sagen, wir stehen vor einer geschichtlichen, wirtschaftsgeschichtlichen, identifizierbaren Systemkrise. Und dazu nur kurz drei Stimmen, denn ich habe nicht vor, heute Abend ein neues Krisenszenario auszubreiten. Die Frage geht ja auf die Alternative. Aber trotzdem ganz kurz drei Stimmen zur Krisenlage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Hören wir etwa von Walden Bellow, einem international bekannten Globalisierungskritiker. Was wir beobachten können, ist die Intensivierung einer der zentralen Krisen oder Widersprüche des globalen Kapitalismus, die Krise der Überproduktion, auch bekannt als Überakkumulationskrise. Und weiterhin, wir sprechen darüber, die Wirtschaft wieder in die Gesellschaft einzubetten, anstatt in eine Gesellschaft zu leben, die durch die Wirtschaft gelenkt wird. Das ist eine Stimme, auf die ich mich beziehen möchte. Oder was die Problematik des globalen Südens angeht, ist eine Stimme Martin Kaur, Journalist und Direktor des Third World Networks in Malaysia. Er sagt, wir können wegen dieser Krise über 1 Milliarde mehr Menschen in den Entwicklungsländern in neue Armut abstürzen sehen. Daher müssen wir die Art und Weise, wie die globale Wirtschaft betrieben wird, überdenken. Und schließlich noch Dennis Meadows, den kennen wir von den berühmten Grenzen des Wachstums, Club of Rome. Er hat 2008 noch einmal bekräftigt, die Menschen verlangen der Erde so viel ab, dass ihre Tragfähigkeit überschritten ist. Wir sollten uns vom Postulat des Wachstums verabschieden. Das sind Stimmen zur Problematik unserer Zeit, zur Systemkrise, die wir als solche ins Auge fassen sollten. Und nun geht in dieser Frage der Situationswahrnehmung der Weltsystemtheoretiker Immanuel Wallerstein noch einen Schritt weiter und sagt, die Lebensfähigkeit des kapitalistischen Weltsystems, ein über 500 Jahre überaus erfolgreiches System, das auf endloser Kapitalakkumulation als Leitprinzip beruht, nähert sich in einer asymptotischen Bewegungskurve der Erschöpfung. Deswegen sind wir in eine Zeit der Unruhe oder der Übergangsperiode des bestehenden Weltsystems eingetreten. Der entscheidende Begriff, der die Situation charakterisiert, ist meiner Ansicht nach der Begriff Übergang, Übergangsperiode, Übergangsgesellschaft. Und das ist auch ein Begriff, der im Diskurs noch viel zu wenig klar ins Auge gefasst wird. In einem seiner letzten Kommentare heißt es, ich übersetze das gleich. Wir können darauf vertrauen, dass das bestehende System nicht überleben kann. Früher oder später wird ein neues System installiert werden. Das wird kein kapitalistisches System sein. Es könnte sehr viel schlechter sein. Es könnte aber auch viel besser sein. Und so kristallisiert sich also die Generalthese meines Vortrags und zur Situationswahrnehmung. Wir sind heute in einer Übergangsperiode eingetreten. Wieder mit Wallerstein. Die Wahl eines neuen Systems ist der Hauptpunkt des weltweiten politischen Kampfes unserer Zeit. Und sein Prospekt umfasst eine Periode von vielleicht 20 bis 50 Jahren, in denen er vermutet, dass es zu der Entscheidung, zum Einschlagen der einen oder anderen Wegrichtung kommt. Wir sind also keine Geschichtsdeterministen, sondern wir sehen eine Auseinandersetzung über den Weg in eine bessere oder schlechtere Zukunft. Das ist die Situation, in der wir stehen. Und die entscheidende Frage ist nach meiner Ansicht auch in dieser Hinsicht, jenseits aller Klagen über die allerseitsam bekannten Klagen, die Missstände und Probleme dieser Welt, die entscheidende Frage ist, gibt es im Schoße der bestehenden Gesellschaft schon hinreichend Anknüpfungspunkte, um transformatorisch anzusetzen und etwas Neues zu entwickeln? Denn wie Marx sagt, alle Versuche, das Bestehende umzustürzen, sind Don Quixoterie, ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Wenn wir nicht im Schoße der bestehenden Gesellschaft die Elemente des Neuen in gewisser Weise schon vorfinden. Und das entscheidet nun das, was ich vortrage, von den sogenannten Krisentheoretikern, die uns, sagen wir mal, die negativen Seiten mehr oder weniger kompetent vor Augen führen und uns immer wieder die Probleme ins Bewusstsein rücken. Also meine Frage geht ganz entschieden auf die Frage nach den Elementen des Neuen im Schoße des Bestehenden. Und das ist natürlich eine Generalhypothese und ist so als Forschungshypothese aufzufassen. Wenn wir diese Frage nach dem Neuen, wie ich das gerne möchte, mal ganz in den Vordergrund rücken, dann stoßen wir auf einen ganz merkwürdigen Umstand, denn wir finden schon bei Marx, der den größten Angriff gegen das Bestehende vorgetragen hat, kein konkreteres Bild eines alternativen Systems, sondern nur Richtungsanzeigen und punktuelle Aussagen. Und 150 Jahre nach diesem Vordenker erweisen sich auch alle im Anschluss angestellten Experimente, etwa in den die großen Gesellschaftsexperimente im Osten oder alle Konzepte, die man vorgetragen hat über sozialistische Ökonomie, erweisen sich eigentlich als irgendwo nicht ganz vertrauenswürdig oder als schon unzulänglich erkannt. Diese unzulänglichen Antworten reichen von den klassischen Genossenschaftsmodellen, davon war bei Marx schon die Rede in seiner Besprechung der Pariser Kommune, wo er von diesen Genossenschaften gesprochen hat. Diese unzulänglichen Antworten reichen von diesen klassischen Genossenschaftsideen bis hin zu den letzten Ideen für einen Computersozialismus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt etwas sagt. Das sind neuere Ideen von englischen Theoretikern, die an die Planwirtschaftsidee anknüpfen und das mit moderner Computertechnik verknüpfen wollen. Das sind die letzten größeren Entwürfe für eine alternative Ökonomie gewesen. Alles das, was ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen möchte, aber hat sich doch letztlich als fragwürdig oder unzulänglich erwiesen. Und wenn wir heute im Diskurs unter den Menschen, die nach neuen Wegen suchen, wenn wir hören von Grundeinkommen, Zinsreformen, Non-Profit-Ökonomie, Wirtschaftsregulierungen, Ökokapitalismus, das sind alles Teile eines Puzzles, die sich noch nicht zusammenfügen wollen. So ist der Stand der Dinge. Also die Frage nach der konkreten Alternative ist wie ein gordischer Problemknoten, der sich nicht lösen lassen will. Um jetzt auf der Suche nach einer Antwort weiterzukommen, gehe ich noch einmal ganz zurück auf den Karl Marx und stelle die äußerst ungewöhnliche Frage, warum ist Marx selbst und warum sind die marxistischen Politökonomen bis heute nicht zu einer Alternative gekommen? Gibt es da einen Grund? Die Gesellschaftsformation, in der die kapitalistische Produktionsweise herrscht, die stand zu Marx' Schaffenszeit noch in einer Frühphase ihrer Entfaltung. Und Marx hat schon sehr utopistisch gedacht eigentlich, indem er angenommen hat, dass diese Produktionsweise einmal zu einer, wie er sagte, Totalität werden würde, dass sie also das ganze wirtschaftliche, gesellschaftliche Leben durchdringen und beherrschen würde. Insofern war die marxische Kapitaltheorie zu ihrer Zeit eigentlich utopistisch, denn dieser Zeitpunkt war ja noch lange nicht, dieser Zustand war noch lange nicht erreicht. Und ganz entsprechend dieser Grundansicht beruht die marxische Analyse auf der Modellierung einer rein industriewirtschaftlichen Warenproduktion als eine Totalität. Und bei dieser Konstruktion gab es eine ganz wesentliche Operation, deren Problematik geschichtlicher später zutage treten wird, nämlich er hat Überlegungen über sogenannte produktive und unproduktive Arbeit angestellt. Unproduktive Arbeit meint Arbeit, die nicht Mehrwert erzeugt, zum Beispiel soziale Dienste, Dienstbotenarbeit. In seiner wütenden Polemik spricht er sogar von der Hure und dem Papst, in diesen interessanten Artikeln über produktive und unproduktive Arbeit. Und er hat damit im Grunde genommen die Kategorie sozialer Dienste jenseits der Waren, Massenwarenproduktion auf industriellen Standards, die hat er aus der Analyse ausgeschlossen, weil sie zu seiner Zeit auch keine große Bedeutung hatten. Aber das ist eine Operation, die wir jetzt mal ins Auge fassen wollen. Und zweitens hat er sich nicht intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Rolle der Staat in ökonomischer Hinsicht spielt oder spielen könnte. Denn zu seiner Zeit war die Verwicklung des Staates in ökonomische Operationen war eine wirklich sekundäre Angelegenheit. Der Staat war eine primär politische Instanz, in marxischen Worten Instrument einer Klassenherrschaft, aber er hatte in gar keiner Weise solche sozial-ökonomischen Funktionen wie der moderne Staat des 21. Jahrhunderts. Das heißt mit anderen Worten, Marx hat mit seiner Modellierung ein Kind seiner Zeit. Und was er getan hat, und auf eine exzellente Weise, das ist die Entfaltung der inneren Widersprüche einer industriewirtschaftlichen Warenproduktion. Und wobei diese Analytik nicht bedeutet, dass er rein ein Kritiker sein wollte, wie 95% der Politökonomen dieser Republik nach wie vor behaupten, sondern sein Arbeitsplan sah vor, dass er nach dem Durchgang durch alle Ebenen der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise und Gesellschaft, dass er dann profunder etwas hätte sagen können über die Alternative. Aber sein ganzes Werk ist ein Fragment geblieben, von den geplanten etwa gerade 6 Büchern hat er nicht einmal das erste dreiteilige ganz zu Ende gebracht. Er ist dahin nicht gekommen. Aber bereits im ersten Kapitel des Kapitalwerks, im ersten Kapitel bereits, erweist er sich als Utopiker, wenn er sagt, stellen wir uns zur Abwechslung einen Verein freier Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten. Das war sein eigentliches letztes Interesse. Aber er konnte das Problem der Alternative nicht lösen. Warum? Wenn man die kapitalistische industriewirtschaftliche Warenproduktion als Totalität fasst, bleibt schon per Definition das Neue aus dem Blickfeld. Und man kann aufgrund dieser methodologischen, begrifflichen oder theoretischen Operation das Neue und andere im Grunde nur im Sinne einer abstrakten Negation fassen. So wie man sagt, da herrscht der Markt, da brauchen wir den Plan. Beherrscht das Privateigentum, dann brauchen wir das gesellschaftliche Eigentum. Das sind die grundlegenden methodologischen Operationen, mit denen man zur Alternative vordenken kann, wenn man eine solche Totalität konstruiert. Und das ist eigentlich die entscheidende Hemmschuh geblieben, so dass Marx nicht zur Alternative kommen konnte, weil zu seiner Zeit auch das ist ein Produktivkraftensemble, ein Zusammenspiel von organisatorischen, technischen, ökonomischen und subjektiven Kräften, weil ein solches neues Produktivkraftensemble, was über den Kapitalismus hinausweisen hätte können, zu seiner Zeit einfach nicht existierte. Das ist meine grundlegende Diagnose und insofern bleibt uns jetzt an dem Punkt die Erkenntnis, dass die marxische Gedankengang war historisch situiert, historisch limitiert und die entscheidende Frage ist, was hat sich heute gegenüber damals geändert und ist heute so etwas fassbar wie eine keimende, vorscheinende, im Schoße schon wachsende Alternative, was könnte das sein? Der entscheidende Punkt ist meiner Ansicht nach folgender. Das, was Marx noch als unproduktive und nicht mehrwertbildende Arbeit bezeichnete, oder die staatliche Infrastrukturproduktion, die zu seiner Zeit keine wirkliche Relevanz hatte für die politisch-ökonomische Analyse, das ist im Fortgang der wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung, im Fortgang des 20. Jahrhunderts, nach dieser Kriegsperiode, in der sich keine wirkliche neue stabile Formierung herausgebildet hatte, das ist zu einer neuen Hauptabteilung der gesellschaftlichen Arbeit geworden. Und wenn man das ernst nehmen, dann muss man sagen, dass eine kapitaltheoretische, marxistische Analytik unserer Probleme nicht mehr auf den Band 2 aufsetzen kann, der eine rein industriewirtschaftliche Modellierung bedeutet mit den zwei Hauptabteilungen der Produktionsmittel und der Konsumptionsmittel. Das ist rein industriewirtschaftlich gedacht. Da spielt der Staat keine Rolle und da spielt die Gesundheitsarbeiter und Bildungsarbeiter und Kulturarbeiter sind da nicht mit im System, sind nicht modelliert, sind nicht theoretisch erfasst. Ne? Und die These ist also, das ist zu einer neuen Hauptabteilung der gesellschaftlichen Arbeit geworden. Und da muss man natürlich jetzt erklären, was meine ich mit dem Begriff sozialwirtschaftliche Dienste. Es ist so, dass auf diesem Gebiet noch viele unklare, halbgare Begrifflichkeiten im Schwange sind, die alle dieses erst nebulös, fast noch ungreifbare umschreiben. Man spricht zum Beispiel schon von Sozialwirtschaft auch in einer allgemeineren Hinsicht nach dem Motto, das sind also die Behindertenwerkstätten oder sind Wohlfahrtsverbände, irgendwelche Einrichtungen mit sozialer Arbeit betreiben. Ne? Es gibt die Begriffe Social Economy, Sozialökonomie, Non-Profit-Ökonomie, Public Service, der dritte Sektor. Also das ist alles ein Spektrum, ein Hof von begrifflichen Versuchen, sich dieser Problematik anzunähern, die allesamt, wenn man das näher untersucht, mit großen Unschärfen und Verlegenheiten beladen sind. Also wenn ich jetzt sage sozialwirtschaftliche Dienste, dann soll das definitiv Folgendes heißen. Es sind nicht nur gemein soziale Dienste, da würde ich ja Sozialdienste sagen, sondern es sind soziale und kulturelle, auch wesentlich kulturelle Produktionen und nicht nur sozial-kulturelle Produktionen, sondern auch infrastrukturelle Produktionen. Also es geht nicht nur um die Fürsorge im Pflegeheim oder die Erziehung im Kindergarten, sondern es geht um die Bereitstellung der zivilisatorisch notwendigen infrastrukturellen Grundlagen des modernen Lebens, von der Kanalisation über die öffentlichen Kommunikationssysteme, die Verkehrssysteme, auch die öffentliche Verwaltung würde dazu zählen sein. Also der Begriff sozialwirtschaftliche Dienste meint sozialkulturelle und infrastrukturelle Dienste und damit soll, das ist jetzt sehr wichtig und präzise zu sagen, im Unterschied zur industriewirtschaftlichen Produktion für den Warenmarkt und für den privaten Verbrauch, das wäre die klassische Abteilung, die Marx auch untersucht hat, damit wären also jetzt im Grundansatz alle jene wirtschaftlichen Aktivitäten zusammengefasst, welche die allgemeinen und gemeinschaftlichen Grundlagen, Lebensbedingungen unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens besorgen. Das ist also einfach der enorme Teil gesellschaftlicher Arbeit, der für allgemeingesellschaftliche Existenzbedingungen, für das sozial-zivilisatorische Fundament aufgewendet wird. Und die sind von ihrer Natur her, wie man bei der Post und bei der Bahn und bei anderen, bei einem Nachdenken sehen könnte, eben nicht auf einen wahren Charakter zugeschnitten, sondern von diesem inneren Naturell her sind sie etwas anderes, obwohl sie auch in die Warenform und oder kapitalwirtschaftliches Regiment gezwungen werden können. Man kann eine Universität natürlich privat betreiben, nicht eine Elite-Universität. Aber das widerspricht dem gesellschaftlichen Auftrag und dem Charakter dieser Bildungsinstitution. Es ist per se Teil eines Bildungssystems, das vom Kindergarten bis zum Universitätssystem die Grundlagen unserer Zivilisation schafft, die allgemeinen gesellschaftlichen Grundlagen. Das sind also sozialwirtschaftliche Dienste und das ist entscheidend, ist im Fortgang des 20. Jahrhunderts zu einer neuen großen Abteilung geworden. Und im Zusammenhang damit auch die ökonomische Funktion unseres Staates, die sozial-ökonomischen Funktionen, Kraft des Haushaltssteuerwesens, der Transferfunktionen. Ne? Der Staat ist also hier, so wie ich ihn jetzt beleuchte, nicht in erster Linie ein Instrument der Klassenherrschaft, sondern es ist einfach eine notwendige Vermittlungsinstanz zwischen den beiden Abteilungen der industriewirtschaftlichen Warenproduktion und der sozialwirtschaftlichen Dienste. Das heißt, wir haben heute einen Sozial- und Interventionsstaat, Steuer- und Haushaltsstaat, und der gehört, oder dessen Funktionalität gehört zu dem, was wir heute die ökonomische Basis nennen könnten. Wir sehen, diese Entwicklung, wie ich jetzt so angedeutet habe, ist entstanden, weil das in der Zuge der Industrialisierung ist die damit einhergehende Urbanisierung ein praktisches und zivilisatorisches Erfordernis gewesen. Und im Zuge dieser Urbanisierung sind diese sozialwirtschaftlichen Funktionen gesellschaftlich und in den wirklichen sozial-ökonomischen Produktionsbereichen sind angewachsen. Man sieht es an der Staats- und Sozialquote, die in allen entwickelten Ländern 40-60% beträgt. Das heißt, wir haben eine dreistellige Kernstruktur der modernen Zivilisation, diese beiden Abteilungen der Ökonomie und die vermittelte Instanz des Staates. Wobei der Staat heißt hier ein ganzes Ensemble wirtschaftlich-gesellschaftlicher Organe, von der Sozialversicherung über öffentliche Stiftungen, öffentliche Einrichtungen, staatliche Verwaltung. Das ist ein ganzes Ensemble von Organen und nicht nur eine zentralisierte Verwaltung. So muss man sich das vorstellen. Insgesamt heißt es, die soziale Marktwirtschaft, was man so anspricht, das ist nicht nur ein Zugeständnis oder ein Täuschungsmanöver gegenüber der Arbeiterklasse und den, sondern es ist eigentlich der eigentlich reife Kapitalismus, der ausgereifte Rechtskapitalismus, der sich voll ausgebildet hat. Und mit der Bestimmung bin ich etwas weg von der klassischen kapitalismuskritischen Einstellung, die immer vom Marx'schen Urmodell ausgeht und von daher auch heute noch erfassen will, was heute Krise ist und was Problem ist. Wir können jetzt natürlich fragen, wenn ich jetzt behaupte, in dieser Figuration des 20. Jahrhunderts, diesem zunächst einmal, was ich als Wohlstandsgesellschaft im Zeitalter des Massenkonsums, davon hat man damals gesprochen, was ich dargestellt habe, wenn ich jetzt sage, da drin steckt eine Systemalternative und das ist der Anknüpfungspunkt, dann ist die Frage, warum hat man das damals nicht so gefasst oder fassen können. Nur ganz kurz dazu, das lag völlig außer dem Blickfeld. Ich bin ja selber in diese Dinge seit 1968 involviert. Man war damit beschäftigt, sich überhaupt einmal die ersten Grundbegriffe der marxistischen Ökonomie zu erarbeiten und angesichts der Weltlage vom Vietnamkrieg bis sonst wohin hatte man keinen Grundgedanken zu sagen, in diesem neuen Kapitalismus, der so eigenartig produktiv war und der die Zeit beherrschte, die Gedanken beherrschte, da wäre der Ansatz für etwas ganz anderes drin gewesen. Also das lag wirtschafts- und gesellschaftsgeschichtlich, kulturell einfach aus theoretischen und praktischen Gründen außer Blickweite. Und dieser, man könnte auch sagen, Sozialkapitalismus, wie auch immer, hat sogar im Zuge seiner Expansionsphase das, was ihm da den Schoß keimte und was ich noch näher analysieren muss, also bin ich ja beweispflichtig sozusagen, das wurde einfach mitgetragen und konnte auch mitgetragen werden. Die sozialen Einrichtungen haben ja der Sozialstaat hat sein soziales Gesicht natürlich in dieser Zeit mächtig weiterentwickelt. Und das heißt also, es gab auch keine ernsthafte Konfliktsituation mit dem Neuen. Und es wurde mitgetragen, mitgeschleppt, hat vielleicht sogar das Wachstum der damaligen Zeit mitgefördert. Es war ein anderer Aggregatzustand der wirtschaftlichen Wirklichkeit, ein ganz anderer als heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und jetzt müssen wir kurz klären, warum ist diese Konfliktsituation mit dem, was da enthalten ist und der hegemonialen Kapitalwirtschaft, warum ist das heute so aufgebrochen? Man kann so sagen, der Motor der wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung blieb dieser dem Kapital inhärente Rationalisierungs-, Akkumulations- und Expansionstrieb. Und diese ökonomische innere Eigenentwicklung führt, das hat bereits Marx in knappen Worten richtig bezeichnet, zur Kreation des automatischen Systems der Maschinerie. Das heißt zur Automatisierung unserer Zeit. Das war seine Prognose. Das ist die Akkumulation mündet in diesen Typus der Produktionsorganisation. Und nun wurde durch die Informatisierung, die neuen Informations- und Kommunikationstechniken, die Computer, wurde diese Automatisierung noch informationell perfektioniert im auslaufenden 20. Jahrhundert. Und wir können so sagen, dass die organische Zusammensetzung, also die gewaltige Proportion des Investivkapitals, der Maschinen, der Automaten, der Verwaltungsorganisation im Verhältnis zum arbeitenden Menschen, dass diese organische Proportion so gewachsen ist, dass wir mit einer kapitalwirtschaftlich, industriewirtschaftlich nie mehr zu behebenden Massenarbeitslosigkeit zu tun haben. Also man hat früher gesagt, dem Kapitalismus geht die Arbeit aus, ne? Der Wirtschaft geht die Arbeit aus. Damit hat man den Gedanken erfasst. Das heißt also, auf dem Niveau der organischen Zusammensetzung und der technologischen Entwicklung führen weitere Investitionen, die man krampfhaft als Wachstum bezeichnen würde, als Wachstumsfördern, führen zu noch größeren Freisetzungen von Arbeitskräften, sodass sozusagen durch diesen Akkumulationsstand auf der anderen Seite der Wirtschaft die Kaufkraft wegfällt, um diese akkumulierten Kapitalien zu verwerten. Das heißt also, der Aggregatzustand der hochentwickelten kapitalistischen Ökonomie unserer Zeit ist der einer chronischen Wachstumsschwäche und der völligen Unmöglichkeit, zurückzukehren zu irgendeiner Wachstumspolitik, wie wir sie im 20. Jahrhundert noch erfolgreich erleben konnten. Das heißt also, wir haben Massenarbeitslosigkeit und eine chronische Wachstumsschwäche. Und aus diesem Zusammenhang können wir auch eigentlich die Globalisierung erklären. Es ist so, der Zwang, es ist ja nicht nur ein Trieb des Kapitals, die Gier nach mehr, sondern es ist ein dieser ökonomischen Figuration immanentes ökonomisches Kalkül, wie ein Programm in Kernel dieses Wirtschaftscomputers, der die Wirtschaft auf ein schrankenloses Wachstum programmiert. Das ist der Kern der Sache und nicht irgendwie die Heuschrecken und die Gierigen. Der Kapitalismus ist ein funktionales System, das auf diese Schrankenlosigkeit des Wachstums programmiert ist. Wenn es jetzt so ist, dass trotz einer inländischen Wachstumsschwäche auf diesem technologischen Niveau diese Plusmacherei weitergeht, dann ist es natürlich kapitalwirtschaftlich nicht sinnvoll, diese neuen Möglichkeiten im Inland zu investieren, weil sich das nicht mehr verwerten kann bei der gebenden Nachfrageschwäche, weil das ja noch mehr Arbeitskräfte freisetzen würde, noch mehr Rationalisierung bedeutet. Das heißt, man geht daran, mit diesen Kapitalien von allen entwickelten Ländern auf den Weltmarkt zu gehen und diesen produktiven Mehrwert im gegenseitigen Austausch zu vergolden. Das heißt, die Inwertsetzung dieses inländisch nicht mehr richtig verwertbaren, dieser Überschüsse, die geschieht am Weltmarkt durch die Globalisierung und der Hauptaspekt der Globalisierung ist insofern, sind die Investitionen, die Investivkapitalien, die weltweit in die Wirtschaft implementiert werden. Entscheidend ist, dass durch dieses Zwangsgeschehen sich schließlich der sogenannte freie Weltmarkt am Ende zu einem Konkurrenz- und Wirtschaftskriegsschauplatz wird, in denen relativ überschüssige Produktionen, überschüssiges Kapital fluten. Und das erleben wir heute, wenn wir sagen, die Chinesen steigen jetzt auf zum größten Autoproduzenten der Welt, nicht die Amerikaner, obwohl die noch hin mit ihren Fahrzeugen. Das heißt, diese Phänomene der Überproduktion erleben wir in allen möglichen Sektoren, ob das Computer sind, Autos oder andere Dinge. Das ist ein Grundphänomen der Pervertierung unserer Wirtschaftsweise. Ich will jetzt nicht zu viel auf den globalen Süden eingehen, sondern nur sagen, dieses Entwicklungsmodell kann keine Perspektive für den globalen Süden sein, also für die weniger und Unterentwickelten. Also eine Politik der nachholenden und nacheifernden kapitalwirtschaftlichen Entwicklung, die würde die, verstärkt ja die Probleme in diesen Regionen noch. Und das hat auch der eingangs genannte Martin Kohr richtig gesehen. Wir müssen uns da vorstellen, wenn wir den Kapitalexport mit diesem technologischen Standard, wenn wir nach Indien und China gehen, dann ist doch klar, dass dann Hunderte von Millionen Menschen keine Beschäftigung finden können. Und die Landarbeiter in Brasilien, die können mit dieser Art von Wirtschaft nicht beschäftigt werden. Das heißt also, es wird auf diese Weise eine immense Problematik in der neben anderen schwierigen Problemdimensionen. Ist das eine Grundproblematik in der dritten Welt und kein Entwicklungsmodell. So, das heißt also, summa summarum haben wir, ich komme zurück zur Generalhypothese, wir stehen in einer geschichtlichen Übergangssituation, wir suchen nach dem, was sich da vielleicht im Soße alternativ schon konfiguriert. Wir haben eine noch hegemoniale Kapitalwirtschaft, aber es gibt sozialwirtschaftliche Elemente, die wir jetzt näher untersuchen werden, die vielleicht auf etwas anderes hindeuten oder eine andere Kraft bedeuten, um das... Oh, haben wir keinen Stifter? Ja. Es gibt... Ja, es ist eigentlich sehr einfach, ne? Der Stift reicht es eigentlich nicht aus, um das zu veranschaulichen. Kleinen Moment. Jetzt habe ich hier einen. Das heißt, wenn wir uns das bildlich vorstellen wollen, dann heißt es, wir haben eine alte Gesellschaftsformation, die sich seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert über das 20. Jahrhundert bis an das 21. Jahrhundert entwickelt hat, im Teil. Und wir haben eine, das ist die Hypostasierung, wir haben eine neue werdende Gesellschaftsformation, die sich in der Übergangszeit überschneidet. Und das ist die historische Situation, in der wir stehen. Das ist diese Übergangsphase. Und dann, ja, habe ich noch einen Schwarzen, das ist schön, da können wir nicht Wunder machen. Also der Grundgedanke ist, glaube ich, sollte so sein. Wir sollten sprechen mit einer Übergangsgesellschaft und uns der Problematik dieser widersprüchlichen gesellschaftlichen Praxis, das ist ein wichtiger methodologischer Grundbegriff, dem widmen. Um jetzt zum Kern der Angelegenheit zu kommen, knüpfe ich nochmal Marx an, denn wir wollen ihn nicht verlieren, was er schon kritisches richtig analysiert hat. Seine Kritik zielt im Kern auf dieses Verwertungskalkül der Profitwirtschaft und dies ist dann eine problematische Form, in der gesellschaftliche Arbeit unter dem Kommando natürlich von Profiteuren steht. Und seine Kritik zielt auf die zunehmenden destruktiven Konsequenzen dieser Produktionsweise. Er hat dabei im Übrigen auch die Ökologie schon ahnungsvoll, muss man sagen, Blick gehabt, wenn er sagt, der Kapitalismus oder die kapitalistische Produktionsweise entwickelt nur die Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit, indem sie zugleich die Quellen des wahren gesellschaftlichen Reichtums untergräbt, nämlich die Erde, das heißt die Natur und unser Naturwesen, sowie den Arbeiter, das heißt den Menschen als freies, schöpferisches Wesen der Praxis, das seine Lebensform und seine Zukunft selbst erzeugt. Also dieses ahnungsvoll prophetische Wort, Kapitalismus, entwickelt nur die Produktivkräfte der Arbeit, indem er zugleich die Quellen unserer Existenz untergräbt. Das ist der Grundgedanke Marx. Das ist die von Marx überkommene Kritik. Und jetzt können wir mit Blick auf die neue Konfiguration dieser Kapitalwirtschaft im 20. Jahrhundert sagen, dass jetzt auch ein anderer, kardinaler, also den Kern und das Herz betreffender Konstruktions- und Kalkülfehler der Kapitalwirtschaft offenkundig wird. Nämlich die repressive und disparitätische Behandlung der sozialwirtschaftlichen Dienste, die ja doch, wie wir jetzt vielleicht wissen oder ahnen, als zweite Hand der gesellschaftlichen Arbeit die Grundlage und das Gehäuse unserer Zivilisation reproduzieren. Und die rangieren aber in der ökonomischen Rechnungsweise der Kapitalwirtschaft immer als nur als notwendiges Übel, als negativer Posten. Das ist diese Klage, die wir hören, dass wir sagen, höhere Sozialkosten gefährden das wirtschaftliche Wachstum, sind nicht tragbar. Nicht, da drückt man aus, dass die gesamte sozialwirtschaftliche Tätigkeit aus der Sicht der hegemonialen Kapitalwirtschaft repressiv und unparitätisch und schlecht behandelt wird. Das heißt also, die sozialwirtschaftliche Arbeit gilt nicht als paritätisch wertschaffend. Das könnte man ja sagen, wir stellen jetzt 100.000 Lehrer und Kindergärtnerinnen ein und wenn die arbeiten, erhöht das das Sozialprodukt und den geschaffenen Wert. Nicht? Das ist eben das, kann in der herrschenden Denkweise der Wirtschaftswissenschaft und der Praktiker nicht gedacht werden und ist auch nicht realisierbar im alten System, dass es so ist. Das heißt also, als wertschaffende Arbeit rangiert in unserem realen Wirtschaftssystem nur, was sich der Waren- und kapitalwirtschaftlichen Form beugt, währenddem alle andere gesellschaftlich notwendige, nützliche, sinnvolle Arbeit mehr oder weniger als Ballast, als Übel oder Anhängsel betrachtet werden. Und das zeigt, dass die Kapitalwirtschaft ein historisches, wenngleich historisch auch progressives in der Vergangenheit Konstrukt ist. Sie ist unfähig, eine stimmige und zukunftsfähige Organisation des Systems der gesellschaftlichen Arbeit hervorzubringen. Das heißt, sozialwirtschaftliche Dienste wie Bildungsarbeit, Straßenunterhalt, öffentliche Medien, Pflegetätigkeiten sind heute in der alten Art marxistisch gesprochen notwendige Arbeit, kommen aber als solche nicht wirklich zur Geltung. Das heißt, zu dem traditionellen Argument, dass hier eine Profitwirtschaft herrscht, fügen wir hinzu, es gibt eine fundamentale Disproportion, einen unheilbaren Konstruktionsfehler der Kapitalwirtschaft, der sich in dem manifestiert, was ich jetzt gerade erläutert habe. Und woran liegt das eigentlich? Man könnte es so sagen, die sozialwirtschaftlichen Dienste werden überwiegend oder mehr oder weniger notwendig an der Besteuerung von kapitalwirtschaftlich abgeleitetem Einkommen finanziert. Und eben daraus resultiert die chronische Unterfinanzierung und die Problemlage der sozialwirtschaftlichen Dienste. Nicht, wenn die Erzieherinnen streiken, dann kommt das alles zum Ausdruck. Wenn man über die Bezahlung der Krankenschwestern oder der Pflegekräfte klagt, da kommt all dieses zum Ausdruck. Wenn man sagt, es ist nicht genug Geld da, um genügend Lehrer und Bildungskräfte einzustellen. Das ist eine chronische, systemisch induzierte Unterfinanzierung, die auf einen unheilbaren Konstruktionsfehler oder konstruktiven Mangel verweist. Und das ist meiner Ansicht nach auch die eigentliche Ursache der überbordenden und sonst nicht recht erklärlichen Staatsverschuldung. Denn aus den kapitalwirtschaftlich residualen Einkommensgrößen, also was dann übrig bleibt als Mehrwert oder was notwendig als Lohn gezahlt wird, aus dem will man dann die Hauptabteilung sozialwirtschaftliche Dienste ausreichend finanzieren. Das ist im Prinzip nicht möglich. Und deswegen wird der Staat zur Verschuldung genötigt und bleiben diese sozialwirtschaftlichen Dienste und der Staat an die industriewirtschaftliche Welt angekettet und ihr subordiniert und ihre Oberhoheit. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das ändern? Wo ist eigentlich der Weg? Gibt es eine Lösung dieses Problems? Und das ist der schwierigste Punkt, der immer wieder auch zu heftigen Diskussionen Anlass gibt. Kann es für dieses Problem eine Lösung geben? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir müssen die sozialwirtschaftlichen Dienste wirklich ausreichend finanzieren und so, dann sagen ja die anderen, ja, aber die Wirtschaft gibt das nicht her. Wer soll das finanzieren? Und das ist der immer wieder aufgeworfene und auch am schwersten verständliche Punkt. Und deswegen will ich jetzt also versuchen, dazu eine Lösung vorzuschlagen. Wir führen uns also noch einmal vor Augen die Situation dieser zwei Abteilungen, wobei diese neue zweite Abteilung des Sozialwirtschaftlichen also offensichtlich ein Entwicklungsproblem hat, weil sie nicht entsprechend Support, nicht entsprechend Mittel hat und so. Wir sehen aber auch den Staat, der ja als Staat, der befugt ist, Steuern und Abgaben zu erheben, der über die Haushalte auch die Subvention oder direkte Finanzierung all diese Dinge mit unterhält. Diese dreistellige Konfiguration steht vor Augen und wir wollen die Frage stellen, wo liegt der springende Punkt? So, und jetzt gehen wir noch einmal ins Eingemachte und sagen, wenn wir das so betrachten, wie ich das vorhin hier skizziert habe, die Bedeutung dieser neuen Abteilung, dann können wir sagen, die sozialwirtschaftlichen Dienste bieten eine direkte, unmittelbar notwendige Voraussetzung, ökonomisch gesprochen eine Vorleistung der industriellen Warenproduktion. Die Gesellschaft stellt also die Verkehrswege zu den Fabriken zur Verfügung, die baut die Kanäle, es kommen die Fachkräfte von den Universitäten, also die Sozialwirtschaft produziert direkt notwendige Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der industriellen Warenproduktion. Das heißt mit anderen Worten, es sind Vorleistungen, die eigentlich bei einer konsequenten, aufgeklärten gesellschaftlichen Wertrechnung, Wertanalyse, einen sozusagen unsichtbaren Bestandteil des eingesetzten Kapitals ausmacht. Das könnte man eine Wertübertragung nennen. Und es ist ein seltsam anmutender Gedankengang, aber es gibt bei Marx eine entsprechende Denkfigur, wenn er zum Beispiel sagt, der Arbeiter, indem er arbeitet, der überträgt nicht nur sozusagen den Wert seiner verausgabten Arbeitszeit auf das Produkt, sondern im Zuge der Arbeit wird das konstante Kapital, das er einsetzt, die Maschinen und die Materialien, wird ohne weiteres Zutun mit im Arbeitsprozess simultan und ohne weiteres Zutun mit übertragen. Das ist eine ganz elementare Grundfigur der marxischen Werttheorie, auf die man jetzt nochmal verweisen kann. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken, diesen Fundgedanken eine Wertübertragung auf die gesellschaftliche Gesamtkonstellation übertragen können, das sagen wir ja. Also wenn die Universitäten Menschen ausbilden, die dann benötigt werden, dann wird dafür eine Menge Geld ausgegeben. Und dieser Wert ist eigentlich, dafür bezahlen die Kapitalisten ja nicht, aber ist eigentlich eine Vorleistung für diesen ganzen Produktionsapparat. Also müsste der dort mit verrechnet werden, wird aber nicht, er ist ein unsichtbarer Anteil. Das heißt also, wenn es der Staat hergeht, die Gesellschaft, im gesellschaftlichen Auftrag, Instanzen, gesellschaftliche Organe hergehen und sagen, wir erheben auf die industrielle Warenproduktion eine, können wir sagen, Sozialwertsteuer in Höhe dieser Proportion einerseits des Lohns, andererseits der Kapitalien. Wir erheben eine Sozialwertsteuer im Industriebereich. Wir besteuern direkt das Kapital, wie man früher mal gesagt hat, die Automatensteuer. Das ist abgewehrt worden, also der Gedanke ist abgewehrt worden. Dann heißt es, dass der dort unsichtbar vorhandene Wertanteil, den die Sozialwirtschaft produziert hat, zur Erscheinung gebracht wird. Wenn der Staat also hergeht und diese Steuer konsequent erhebt und davon die sozialwirtschaftlichen Dienste finanziert, dann entsteht bei den sozialwirtschaftlichen Diensten eine Nachfrage, die den Kapitalisten sozusagen diese Lohn- oder Kapitalsteuer wieder ersetzt. Das heißt, wir haben einen funktionierenden gesellschaftlichen Kreislauf, in dem die beiden Abteilungen paritätisch miteinander stimmig verbunden sind. Die Sozialwertsteuer, ne? Im Prinzip würde man sagen, das neue Element wäre die direkte Besteuerung der Kapitalien. Also sind ein Zugriff auf existierende Werte, die ohne dies unsichtbar blieben. Jetzt erhöhen die Steuern den Wertausdruck der Erzeugnisse. In dem Gesamtprodukt der industriellen Warenproduktion erscheint jetzt der Wertanteil, der für den Unterhalt der sozialwirtschaftlichen Dienste nötig ist. Und die entsprechenden staatlichen Maßnahmen und Steuern und Haushaltsausgaben bedeuten also eine paritätische Inwertsetzung der sozialwirtschaftlichen Dienste. Das ist genau das, was nötig ist, um diese neue Wirtschaftsverteilung zu einer gleichberechtigten, ökonomisch-paritätischen Geltung kommen zu lassen. Wenn jetzt die Kapitalwirte sagen würden, nachdem da eine neue Steuer eingeführt wird, auf ihr bestehendes Kapital, auf konstantes Kapital, wenn die sagen, dass der Staat ihnen etwas wegnehme, was ihnen ja eigentlich gehört, dann stimmt das eben praktisch objektiv nach dieser Wert- und Reproduktionsanalyse nicht. Es wird ihnen nichts weggenommen, was ihnen gehört. Im Gegenteil, der Einbehalt dieser Werte, das wäre heute anzuklagen als eine unrechtmäßige Aneignung von realen Vorleistungen. Es ist also im Gegenteil so, dass diese proportionellen Wertgestalte den Kapitalwerten eigentlich nicht gehören, nach dieser anderen neuen Analyse, und dass sie sich bei Verweigerung der Zahlung einen unrechtmäßigen Vorteil verschaffen. Als vorläufiges Ergebnis zu diesem Ansatz könnte man sagen, die konsequente Instituierung der beschriebenen Reproduktionsordnung, das Stichwort dafür nenne ich dann eine Emanzipation der sozialwirtschaftlichen Dienste, die wesentlich funktionell getragen werden muss von staatlichen Steuern und Haushalte. Die befreit die sozialwirtschaftlichen Dienste aus ihrer unterdrückten, reprimierten Stellung. Und sie integriert die Hauptabteilungen der Warenproduktion und der sozialwirtschaftlichen Dienste im Zusammenhang einer ökonomischen Gesamthaushaltung komplementär und paritätisch und bilanziell. Das heißt, diese Perspektive würde verlangen, die unverkürzte steuerliche Erhebung der Sozialquote für die in den sozialwirtschaftlichen Diensten erbrachte reale Wertschöpfung. Und damit würde auch die bisherige Form der Staatsverschuldung überflüssig, im Grundansatz überflüssig. Und diese ist nämlich heute nichts anderes als ein verdeckter privatökonomischer Raubzug gegen das Gemeinwesen und überhaupt keine Begleiterscheinung, die man einfach so hinnehmen muss. Natürlich wird in dem Modell den gesellschaftlichen öffentlichen Organen, da können wir an die Kommunen denken, an die Kommunalverwaltung, an die Länderverwaltung, an den Gesamtstaat, diesen Organen der Wirtschaft, einer modernen Wirtschaftsgesellschaft, würde in diesem neuen Zusammenhang natürlich würde eine neue Disposition und Vermittlerrolle was die Haushaltsbeschlüsse, die Verteilung der Gelder angeht, die Subventionen, die Unterstützungen, die Finanzierungen, die hätten als gesellschaftliche Organe, die ausgestattet ist mit den nötigen finanziellen Mitteln, natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Kraft. So, und nehmen wir nur mal an, obwohl es vielleicht schwierig momentan ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist, es könnte ein solcher stimmiger Wirtschaftskreislauf ein Wert theoretisch durchdachterer und transparenterer hergestellt werden. Dann bleibt trotzdem der Einwand oder die Frage, ja, wir wollten doch eigentlich das Profitprinzip abschaffen, die Verwertungsökonomie, und wie sieht das in diesem Modell nun eigentlich aus? Jetzt könnte man sagen, dass dieser Verwertungszwang in irgendeiner Weise, was ist mit dem eigentlich geschehen? Das ist also das kardinale Problem, was jetzt nicht nur dieses Konzept oder mein Konzept angeht, sondern jeder, der heute vortritt und sagt, ich habe eine Idee für eine alternative Ökonomie, der müsste nach meiner Ansicht nach, wenn man bohrend nachfragt, der müsste zeigen, eine Prozessstruktur, eine Reproduktionsordnung, ein systemisches Gefüge des Wirtschaftszusammenhangs im Ganzen, bei dem objektiv, real ein andersartiges ökonomisches Kalkül in Kraft gesetzt wird. Also das wäre die Bedingung. Deswegen kann man den Kapitalismus nicht grundlegend verändern, indem man eine Arbeiter-Selbstverwaltung einführt, einfach, indem man Genossenschaften stärker verbreitet. Ne? Wir wissen, dass das Gesamtgefüge, die Konkurrenz, die inneren Zwänge, die verborgenen Zwänge, dass die alle solche ökonomischen Alternativansätze wieder hintertreibt oder mit der Zeit wieder zunichte macht. Also die neue Ökonomie, wie auch immer, jemand könnte sagen, wir machen das ganz anders. Aber da würde ich verlangen und sagen, zeig uns, wie in deiner Modellierung, in deiner Grundvorstellung von den Zusammenhängen, was ist da mit dem Verwertungszwang, ist das, führt das uns weiter. So. Ich sage jetzt so, wenn wir von einem paritätischen Im alten System haben wir auch industriewirtschaftlich gedacht, oder in der Praxis dieser industriewirtschaftlich dominierten Konfiguration, haben wir ein direktes, schon ein antagonistisches Verhältnis von Kapital und Arbeit. Was der Arbeiter hält, das bleibt nicht in der Hand des Kapitals. Und wenn das Kapital sich entwickelt, wird der Arbeiter durch Rationalisierung und andere Maßnahmen gedrückt. Das ist eine innere Spannung, die unaufhebbar ist in diesem System. Auch wenn man in Wachstumsperioden ein bisschen partnerschaftlicher, in Anführungszeichen, miteinander umgehen kann. Aber jetzt haben wir ein neues ökonomisches Grundverhältnis. Wir haben nämlich ein paritätisches Verhältnis zwischen zwei Händen der gesellschaftlichen Arbeit. Und in diesem Verhältnis verliert die Überschussrechnung stellt sich dann nicht mehr dar als ein Verwertungszwang, sondern ich drücke das so aus, es könnte sich die nach wie vor notwendige Überschussrechnung, ja, müssen Bilanzen gelegt werden, muss Rechenschaft gelegt werden, haben wir etwas mehr erreicht oder haben wir etwas eingespart. In dieser Rechnungsweise verwandelt sich, so ist die Hypothese, die Mehrwertrechnung in eine Ersparnisrechnung. Also es kann nominell ein ähnlicher Überschuss berechnet werden. In der neuen Konfiguration, wo zwei Arbeiter, zwei Hände der Gesellschaft in Arbeit miteinander verhandeln, mit dem Moderator vielleicht, der Staat als Moderator, als Vermittler, nicht? In dem Verhältnis gibt es keinen Mehrwertzwang, sondern wir können gesellschaftlich durch gutes Wirtschaften eine Ersparnis erzielen, die auch als Überschuss in der Bilanz ausgewiesen wird. Also das wäre eine grundlegende Umstimmung des ökonomischen Lebens. Natürlich, es geht damit einher, dass die Betriebe selbst eine andere Betriebsverfassung haben können. Denn wenn wir sagen, im sozialwirtschaftlichen Bereich findet ein Wertschaffen statt, was als unsichtbar oder auch sichtbar gemachter Anteil im Bestand der industriellen Industriewirtschaft, in der Welt der Industrie zur Erscheinung kommt, dann bedeutet das auch, dass das Eigentumsrecht tangiert ist. Das heißt, eigentlich gehört das, was im industriellen Bereich als Eigentum reklamiert wird, als Betriebseigentum, Privateigentum, gehört denen nicht, weil der Wert, den das hat, wird woanders erzeugt, kommt dann nur zur Erscheinung. Das heißt, wir kommen zu einer anderen Auffassung, was die Eigentumsproblematik angeht. Und ich würde jetzt sagen, den wichtigsten Gedanken nochmal hier so zusammenfassen. Diese neue Konfiguration, es bedeutet so viel wie ein gemischt wirtschaftliches System, durchaus marktwirtschaftlich mit Wettbewerb, keine kapitalistische Totschlagkonkurrenz und Monopolbildung, sondern ein System, in dem die Menschen miteinander wetteifern und gute Lösungen und durchaus miteinander auch ringen darum. Und entscheidend ist, es ist ein neues Entwicklungssystem der gesellschaftlichen Arbeit. Entwicklungssystem der gesellschaftlichen Arbeit heißt, erinnern wir uns an das alte Problem, wo es hieß, der Gesellschaft geht die Arbeit aus. Es gab unendliche Diskussionen um die Frage, in der Industrie, die Menschen können nicht mehr beschäftigt werden. Können sie ja auch nicht. Wenn aber es in diesem neu austarierten System kann man sagen, dass die sozialwirtschaftlichen Dienste, das eigentliche progressive Entwicklungsfeld der gesellschaftlichen Arbeit im 21. Jahrhundert sein können. Das heißt also, das System kann so austariert werden, dass da, wo die Menschen im Industriebereich nicht mehr beschäftigt werden können, dass sie dann durchaus sinnvolle Aufgaben suchen und finden können im sozialwirtschaftlichen Bereich. Und der Stand der Produktivität ist so, dass es eben auch, wenn man das werttheoretisch genau klärt, finanziert werden kann. Das ist jetzt die Botschaft, die ich heute vermitteln wollte. Also so kommt eine Lösung für dieses Problem der Rationalisierung der Arbeitslosigkeit in Frage, und es heißt dann, dass eigentlich die Sozialwirtschaft der dominierende Sektor der Wirtschaft sein sollte, der entscheidende Entwicklungssektor ist. Das ist eine völlige Verschiebung in der Gewichtung, in der Sichtweise dieser Dinge. Zum Schluss möchte ich jetzt noch einmal, um das vielleicht wirklich praktischer werden zu lassen, noch einmal sagen, was könnten die Punkte sein einer Politik der sozialwirtschaftlichen Transformation? Wo könnte man ansetzen, um solches in einer Übergangsperiode, die Jahrzehnte umfassen wird, ins Werk zu setzen? Das, worum es geht, dieses neue Entwicklungssystem der gesellschaftlichen Arbeit, würde ich nennen eine demokratische Wirtschaftsgesellschaft auf sozialwirtschaftliche Grundlage. Ich würde also damit den Sozialismusbegriff vermeiden wollen, der ungeheure Konnotationen hat und ungeheure Probleme mit sich fortschleppt und in dieser Allgemeinheit auch schwer zu fassen ist. Ich spreche von einer demokratischen Wirtschaftsgesellschaft auf sozialwirtschaftliche Grundlage. Eine erste wirtschaftspolitische, sozialpolitische Grundrichtung wäre auf jeden Fall, alles zu tun, um die Schwächung und Zurückdrängung der Kompetenzen des Sozialstaates, um dann eine Abwehr in Gang zu setzen. Das heißt, es muss im Bewusstsein muss liegen, der Staat ist kein Blutsauger, wenn das manche sagen will, ist keine Bürokratie, sollte die demokratische öffentliche Wahrnehmung der ökonomischen Funktionen des Staates als Verwalter, als legitimer Verwalter gesellschaftlichen Eigentums und gemeinwirtschaftlicher Aufgaben. Das wäre also das Bild des Staates, ein Ensemble von wirtschaftsgesellschaftlichen Organen, von der kommunalen Ebene bis oben, mit dieser Grundrichtung. Und das heißt also, die Ausfaltung dieser wirtschaftsgesellschaftlichen Organe und die Zumeckung von Kompetenzen, zum Beispiel wirtschaftspolitische Finanzmittel und wirtschaftliche Kompetenzen der Kommunen, ne, das müsste also als Ansatz gelten, das auszuweiten, zu stärken. Das ist eine politische Grundrichtung, die in Richtung sozialwirtschaftliche Transformation weisen würde. Was wir brauchen, um einen anderen Punkt zu nennen, ist eine gesellschaftliche Buchführung. Das heißt, wir brauchen Wirtschaftswissenschaftler, die die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und die Kategorien, die herrschenden Kategorien, mit denen man den Prozess beschreibt, die das kritisch hinterfragen und sozusagen ganz andere den Prozess, so vielleicht, wie ich es in der Grundfigur skizziert habe, die diese Struktur der gesellschaftlichen Arbeit und die Prozesszusammenhänge mit neuen Begriffen und anders transparent machen. Also wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Buchführung durch eine Kritik herkömmlicher Erfassungsverfahren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, eine Kritik und ja, also was heute volkswirtschaftliche Statistik und Gesamtrechnung heißt, müsste gründlichst umgekrempelt werden und die wirklichen Zusammenhänge, die darin nicht zum Ausdruck kommen, um das herauszuarbeiten. Der entscheidende Punkt, was die gesellschaftliche Buchführung, Finanzwesen, Besteuerung angeht, ist aber die Forderung nach einer direkten und adäquaten Besteuerung des Sachkapitals. Und das ist der Casus Belli. Solange nicht wirtschaftswissenschaftlich in einer breiteren Strömung der Gedankenbildung und des öffentlichen Diskurses diese Problematik geklärt, aufgearbeitet, vorgetragen wird, wird man auf dem Gebiet wenig Fortschritte erzielen, weil das allgemeine Bewusstsein und die herkömmliche Wirtschaftstheorie dem fundamental widersprechen. Das heißt, wir brauchen eine Untersuchung zur Problematik einer grundlegenden Steuerreform, die da ansetzt. Das ist ein wichtiger, also der Hauptpunkt, also der politische Hauptpunkt. Es gibt im Moment überhaupt kein linkes Programm, in dem zum Beispiel kein gewerkschaftliches Programm, wo man von Automatensteuer oder ähnlichen Besteuerungsmodalitäten spricht, ne? Also ohne solches gibt es überhaupt, nach meiner Auffassung, überhaupt kein entscheidendes Vorwärts. Ne? Dann ein weiterer Punkt. Die Politik muss strikt auf die Emanzipation der sozialwirtschaftlichen Dienste setzen. Sollte, nicht? Wir müssen die Privatisierungen, wo es um die gesellschaftlichen Existenzbedingungen, die allgemeinen Grundlagen der Gesellschaft geht, die Privatisierungen zurückweisen, heftig zurückweisen, möglichst ablocken. Und wir müssen im Gegenteil sagen, die sozialwirtschaftlichen Dienste produzieren die Grundlagen unserer Existenz und Zivilisation. Und da sollte ein Schwerpunkt ihrer paritätischen Entwicklung liegen, also vollkommen gleichberechtigte Bezahlung, notwendige Ausbildung für alle die Kräfte in der Erziehung, Bildung, Pflege, auch in der Verwaltung zum Beispiel. Das wäre eine politische Grundforderung und Richtung. Ein anderer Punkt sind die Entwicklung neuer betrieblicher Organisationsformen. Wenn zum Beispiel heute gesagt wird, es wird irgendetwas privatisiert, wie Müller vorweg privatisiert und was anderes, ne? Was die Opposition anbieten müsste, ist eine neue, ausgearbeitete, rechtlich verankerte Unternehmensverfassung, die auf ein genossenschaftlich gemeinnütziges Modell hinausläuft. Weil das sozialwirtschaftliche Prinzip bedeutet ja eine gemeinwirtschaftlich-genossenschaftliche Organisation der Betriebseinheiten. Und dafür gibt es heute, jenseits des Genossenschaftswesens, keine wirklich grundlegende Unternehmensform, die man dann anbieten könnte und sagen, wir wollen das in dieser Form haben. Ne? Also die Entwicklung eines neuen rechtlich fundierten Organisationsmodell für genossenschaftlich, gemeinwirtschaftliche, sozialwirtschaftliche Betriebe. Das wäre eine Arbeitsaufgabe. Wir brauchen auch natürlich eine andere Unternehmensverfassung. Also gut, das war der Punkt einer öffentlich-rechtlichen eines genossenschaftlichen, gemeinschaftlichen Unternehmensstücks. Noch ein Punkt wäre, das ist sehr entscheidend, die Aufwertung der kommunalen Ebene und eine neue urbane Praxis. Das heißt, mal genau hinsehen, finden wir, Industrialisierung führt in die Urbanisierung. Und die Grundeinheiten unserer gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit, das ist das Leben im kommunal verfassten urbanen Raum. Und das ist genau der Raum, die Städte, die eigentlich für uns dieses sozialwirtschaftliche Gehäuse und diese Grundlage produzieren, neben Straßenbau, Städte, nicht Stadtplanung, Straßenbau, die Müllabfuhr, die Grünanlagenpflege, die Kindergärten, die Schulen. Das ist das Gehäuse und das wird maßgeblich auf kommunaler Ebene, findet das Reale der Stadt. Was man also bräuchte, um es so provokativ zu sagen, der Deutsche Städtetag müsste zu einem verfassungsmäßigen Organ gemacht werden, der verfassungsmäßige Rechte hat und nicht nur der Bundesrat und die Länder. Also eine Aufwertung der kommunalen Ebene, eine Verteidigung der kommunalen Rechte, die Entfaltung von Initiativen auf kommunaler Ebene, das wäre eine politische Grundrichtung mit in sozialwirtschaftlicher Perspektive. Und jetzt spreche ich noch einen letzten Punkt an, der auch einer der schwierigen Forschungspunkte ist, nämlich, wenn man sich das so vorstellt, es könnte funktionieren, man könnte da ansetzen, die Dinge verrücken, verschieben in eine bestimmte Richtung, sodass ein synergetischer Effekt in diesen Bemühungen entsteht. Was ist dann mit der Weltwirtschaft? Was ist mit der globalisierten Ökonomie? Ist das überhaupt eine realistische Möglichkeit, sich da sozusagen irgendwie abzusetzen? Das ist eine ganz schwierige Grundfrage. Die Weltsystemtheoretiker, die ja die, oder auch andere politische Ökonomen, die kapitalistische Weltherrschaft sozusagen, den Kapitalismus als Weltsystem voraussetzen, die können eigentlich nicht sagen, ob es einen Sinn macht, in irgendeiner einzelnen Gesellschaft einen neuen Weg zu beschreiten. Die müssten eigentlich von ihren Voraussetzungen sagen, das ist zur Scheidung verurteilt, weil die Zwänge des Weltmarkts, die machen euch kaputt, das ist überhaupt nicht realisierbar. So, das ist ein Hauptproblem. Und jetzt kommt dazu zumindest ein Anfangsgedanke, um diese Dinge weiter zu diskutieren. Und dazu möchte ich nochmal ein sehr besser erkennbares Denkbild sagen, die Wir können es mal kurz sagen. Es gibt ein Meer der international verflochtenen globalen Ökonomie. Und die Gesellschaften schwimmen in diesem Meer, kleine und große, mit je unterschiedlicher Eintauchtiefe, Verbundenheit, Verwicklung in die internationale Ökonomie. Aber weil diese Ökonomie ja eigentlich nicht nur durch industrielle Warenproduktion im Weltmarkt verbunden ist, sondern im eigenen Bereich die sozialwirtschaftlichen Dienste organisiert als neue Hauptabteilung. Bereits für diese Konstruktion bedeutet das, dass der internationale Verflechtung und der Austausch nur ein Teilbereich der relevanten ökonomischen Prozesse darstellt. Denn wir hier im Kindergarten ist kein Produkt für den Weltmarkt. Und der Kanal hier in der Stadt, die Pflege der Uferanlagen in der Saale, das ist kein Produkt für den Weltmarkt, was hier im Museum zu einem Austausch betrieben werden könnte, eine Verflechtung davon könnte. Das heißt, die sozialwirtschaftliche Reorganisation hebt die Gesellschaften ein Stück raus, aus manche drohen ja unterzugehen, sozusagen. Durch totale Verflechtung mit dem Weltmarkt. Die Exportweltmeister, die stecken hier in der Falle. Das heißt, die sozialwirtschaftliche Reorganisation bedeutet, dass die Gesellschaften, die diesen Weg beschreiten, mit der Ausschaltung dieser Dimension auch sich zurücknehmen können von ihrer Weltmarktabhängigkeit. Das ist immer meine Meinung. Und man müsste sogar im Gegenteil groß sagen, dass die Grundlage der Globalisierung und des Exports ist ja ein Zwang. Deswegen fangen die Chinesen, die müssen jetzt anfangen, mehr zu exportieren. Das kommt den Amerikanern ins Gehege und uns auch. Es ist im Gegenteil der Exportzwang eine Krankheit des Systems. Und die Aufhebung dieses Zwangs und der übermäßigen Verstrickung in Weltmarktabhängigkeiten mit allen imperialistischen und kriegerischen Begleiterscheinungen. Ne? Um da eine Lösung zu finden, bietet vielleicht die sozialwirtschaftliche Transformation einen Weg. So, mein Schlusswort ist folgendes. Dieses Konzept Sozialwirtschaft als Systemalternative, so ist die Benennung in Kurzform, hat einen prototheoretischen Status. Und sie ist eigentlich angelegt auf eine kollektive Forschung und Fortbildung. Nicht? Aber diese Zusammenarbeit, diese Kommunikation ist heute äußerst schwer herzustellen, weil marxistische Ökonomie, die ja hier immer noch eine Grundgröße in meiner Darlegung war, ist völlig ausgetrieben aus dem gesamten wissenschaftlichen Hochschulleben. Die älteren Kenner der Materie werden, ob es sich um Altvater handelt oder Wolfgang Fitzhaug oder andere, die werden emeritiert und flüchten sich in private Vereinsträgerschaften, um noch weiter arbeiten zu können. Es gibt eine ganze Fülle von Zeitschriften, Gruppen und Ansätzen. Aber auch der Hochschule wird dieses Gedanken ja völlig, ist ja neoliberale Säuberung über 25 Jahre, hat die wichtigsten analytischen Grundlagen, die man braucht, um das Wirtschaftsleben zu verstehen, an den Hochschulen ausgetreten. Also wie soll man da dann Kommunikationspartner finden? Und ein Großteil der marxistischen Ökonomen ist traditionalistisch fixiert auf Kapital- und Krisentheorie. Ja, die sind im großen Teil nicht bereit, einen neuen Gedanken zu fassen oder gar Marx in der Hinsicht zu relativieren, wie ich das jetzt getan habe. Also es wird eine grundlegende Aufgabe sein, ein gemeinsames Arbeiten und ein Forschen an diesen Dingen noch herzustellen. Ja. Ich denke aber, dass die Forschung an diesem Problem, wenn man es auch anders angeht, aber generell, die Forschungsfrage nach der alternativen Ökonomie hat eine ungeheure Bedeutung, denn ein solches Alternativkonzept ist der maßgebliche Opponent, der wird erst funktionsfähig, wenn das konkreter wird, das Alternative. Das ist dann der maßgebliche Opponent gegenüber der liberalistischen Wissenschaft und Ideologie, und das ist auch der entscheidende Kristallisationskern für die Entwicklung gesellschaftlicher und politischer Bewusstheit und gesellschaftlicher und politischer Bewegung. Das ist das Problem der Linken und aller, die um eine alternative Wirtschaftspolitik ringen. Solange dieses oder kein anderes Konzept einer konkreten Alternative vertrauenswürdig, wissenschaftlich fundiert, auf dem Niveau, auf dem ich das fordere, vorgetragen wird, solange ist das alles sehr gehemmt, ist die Opposition fundamental gehemmt. So, danke fürs Zuhören. Und